Hi, welcome back zu einer neuen Folge Soziales Deutschland. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, aber ich habe das Gefühl, gerade sind irgendwie alle so ein bisschen weg, machen mal eine Pause. Ich habe zwischen diesen beiden Folgen auch gemacht und es sehr genossen, obwohl es im sozialpolitischen Space schon wieder so viele Neuigkeiten gab. Naja, und auch nicht unbedingt gute. Heute habe ich aber einen Aktivisten eingeladen, der dafür bekannt ist, immer gute Laune zu haben und schon so lange dabei ist wie kaum jemand anderes. Raoul Krauthausen kenne ich als Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit schon sehr lange. Das erste Mal habe ich ihn, als ich noch ganz klein war, in der Aktion Menschwerbung gesehen, kann ich mich noch genau daran erinnern. Raoul macht sich schon seit Ewigkeiten in der Öffentlichkeit stark für etwas, das viele immer noch als Utopie betrachten. Ich spreche von Inklusion. Inklusion ist für mich auch immer so ein Riesenbegriff, auf den wir auch schon letzte Woche teils eingegangen sind, als wir uns Diskriminierung und Stigmatisierung in Form von Klassismus angeschaut haben. Und de facto kämpfen ja Menschen, die in Armut leben, einen sehr ähnlichen Kampf wie Menschen mit Behinderung, um eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe, die ihnen verwehrt wird. Dass die ihnen verwehrt wird, bemerken wir als Außenstehende vielleicht manchmal mehr, manchmal weniger, weil wir von den Barrieren nicht betroffen sind und sie uns deshalb auch manchmal gar nicht auffallen. In meiner Schule zum Beispiel habe ich noch nie jemanden fragen hören, warum wir eigentlich keinen kompletten barrierefreien Zugang zum Gebäude haben, obwohl viele von uns den berechtigten Anspruch haben und den Mehrwert darin sehen, die Schule so inklusiv wie möglich auszugestalten. Aber naja, vielleicht kommen ja die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen sowieso alle in die Förderschule, die Raoul und meine zweite Gästin Dr. Petra Fuchs mehr als kritisch betrachten. Und damit lasst uns beginnen. Für alle, die es noch nicht wissen, Raoul hatte letzten Monat einen Unfall und hat sich das Bein gebrochen. Darüber habe ich auch mit ihm am Anfang gesprochen. Here you go. Hey Raoul.
Hi.
Wie geht's dir?
Ja, ganz gut. Langsam wieder auf dem Weg der Besserung. Mm. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Autounfall, beziehungsweise ich wurde von einem Auto angefahren. Und habe mir dabei das Bein gebrochen. Und das ist schmerzhaft.
Warst du da auf dem Zebrastreifen oder?
Genau. Und das hatte ich ja auch auf Instagram irgendwie kurz erzählt, warum es da gerade etwas stiller geworden ist. Ich wollte über die Straße am Zebrastreifen, wie man das halt so macht normalerweise. Hm. Und da hat ein Auto mich nicht gesehen und dann ein paar Zentimeter über den Asphalt geschliffen und dabei mir das Bein gebrochen. Aber. Ja, ist einfach schmerzhaft gewesen.
Ja, ich glaube, wir wünschen dir alle gute Besserungen und man kann es sich irgendwie gar nicht vorstellen, aber die erste Hälfte von 2022 ist schon wieder vorbei. Und
krass, oder? Wie die Zeit vergeht.
Ja, ich habe da auch letztes Mal schon mit Katja drüber gesprochen, dass es, ich will es gar nicht wahrhaben, um ehrlich zu sein, ich bin bald volljährig, aber ja. Diesen Monat, der jetzt fast rum ist, war ja Disability Pride Month und viele in meinem Umfeld wissen nicht mal, was der Pride Month ist. Deswegen dachte ich, du erklärst uns mal, was der Disability Pride Month im Juli ist am Anfang, oder?
Im Prinzip ist der Disability Pride Month der Monat Juli, der dem Thema Menschen mit Behinderung gewidmet ist, so wie der Monat Juni den queeren Menschen gewidmet ist, bei den Queer Pride oder Gay Pride Festivitäten. Da gibt es auch den Pride Month quasi im Juni und die Entsprechung dazu ist quasi der Disability Pride Month im Juli. Und dieser geht auf jeden Fall auf den Protest von Aktivistinnen und Aktivisten in den 90ern zurück aus den USA, als sie Präsident George Bush Senior im Juli zur Unterzeichnung eines Meilensteins der sogenannten Bürgerrechte für behinderte Menschen, dem Americans with a Disabilities Act, überzeugen konnten.
Ja.
Anlässlich dieses historischen Tages wird der Juli als Disability Pride Month genannt.
Pride heißt ja auf Deutsch Stolz und...
Ja, die deutsche Übersetzung ist ein bisschen schwierig. Pride meint so viel mehr. So, es geht eher um Akzeptanz, Anerkennung und Würdigung auch von behindertem Leben. Und genauso wenig, wie man Pride sein kann, dass man irgendwie in einem bestimmten Land geboren ist, ist es, glaube ich, auch schwierig, Pride zu sein, ein bestimmtes Geschlecht zu haben oder eben eine Behinderung. Aber dass man eben also nicht mehr damit hadern muss zum Beispiel, oder dass man sich anfängt, auch dann mit der Thematik auseinanderzusetzen und auch dazu zu stehen, dass man vielleicht Schwächen hat, ohne dass man sich dafür die ganze Zeit schämt. Und dass man aber auch gleichzeitig für die Rechte kämpft, die behinderte Menschen nach wie vor immer noch verwehrt werden. Und das meint vor allem Pride, zumindest für mich.
Du hast eben schon Scham erwähnt und ich habe mich gefragt, wie war das eigentlich früher in deiner Kindheit? Hattest du so ein Schamgefühl für deine Behinderung? Und also wie bist du damit umgegangen, aber wie ist auch dein Umfeld damit umgegangen?
Also es gibt auf jeden Fall bei mir jetzt so keine Geschichte des heroischen Geistesblitzes, nachdem wieder alles gut war oder so. Genauso wenig, wie es eine Geschichte gibt von einem schweren Schicksalsschlag und ich meine ganze Jugend über traurig war und so. Sowas gibt's alles nicht, sondern ich bin ja von Geburt an behindert. Das heißt, ich kannte es nie anders. Meine Klassenkameradinnen bzw. Kindergartenfreundinnen hatten teilweise auch Behinderungen, aber nicht alle. Das heißt, wir sind alle gemeinsam irgendwie auch in so einer Gemeinschaft aufgewachsen, in der es, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, normal war, dass es behinderte und nicht behinderte Menschen gibt. Bis zu meiner Pubertät war das, glaube ich, auch soweit ganz okay, bis auf so ein paar Ausnahmen, sowas wie Sportunterricht oder so, wo ich dann auch schon gemerkt habe, okay, ich gehöre da nicht wirklich dazu. Später dann so in der Pubertät, wenn es um Kennenlernen und Liebe und Daten und Kuschelpartys geht, da war ich dann schon eher derjenige, der auf der Ersatzbank saß und eher weniger in das Beuteschema von anderen Menschen fiel und selber auch viel Ablehnung, wenn es zum Beispiel ums Daten ging oder Flirten oder Anbahnen dessen erfahren habe. Was jetzt aber auch nicht so dramatisch schlimm war, dass ich irgendwie, keine Ahnung, mich komplett einsam gefühlt habe oder dass ich Therapie gemacht habe oder so. Ich bin einfach ein klassischer Spätzünder, also was das Thema Liebe angeht. Und das erleben viele behinderte Menschen auch und es war super schmerzhaft. Aber gleichzeitig wusste ich auch, vielleicht brauche ich einfach mehr Zeit oder vielleicht dauert es einfach länger. Vielleicht bin ich nicht die Liebe auf den ersten, aber vielleicht auf den zweiten oder dritten Blick. Und ich hatte ja trotzdem Freunde. Das heißt, ich war vielleicht einsam, aber nicht allein. Und es gab Situationen, da war ich dann mittendrin und dabei und fühlte mich nicht einsam. Und dann gab es eben diese Situation, wo ich gemerkt habe, okay, krass, das ist irgendwie nicht mein Game. Ja, und dann habe ich halt mich mehr mit Computern beschäftigt. Mhm. Gleichzeitig habe ich auch mich nie für Indiana Jones interessiert oder Star Wars. Das heißt, es gab ja auch freiwillig entschiedene Ausschlüsse. Ja. Mich hat es einfach nicht interessiert, genauso wenig wie mich Fußball interessiert hat. Ich habe ja Computer interessiert und da hatte ich dann andere Freunde. Mhm. Allerdings, und ich glaube, das ist etwas, was schon auch erzählenswert ist, war es so, dass ich auch relativ wenig Freunde mit Behinderung hatte. Also wir hatten Klassenkameradinnen mit Behinderung, aber das waren nicht zwangsläufig meine besten Freunde. Sondern meine besten Freunde hatten, Zufall oder nicht, keine Behinderung. Ich habe dann versucht, denen nachzueifern. Also ich wollte dann genauso gut sein wie die in der Schule. Ich wollte dann die gleichen Hobbys haben wie die. Ich wollte das gleiche studieren wie die. Und habe das auch ehrlich gesagt gemacht. Ich war jetzt nicht besonders gut in der Schule, aber ich war jetzt auch nicht besonders schlecht und habe dann mit meinem Abitur in der Hand auch gesagt, okay, wenn die anderen Zivi machen, dann nehme ich mir halt ein Jahr Zeit und suche mir ein Studium, das ich studieren will. Und dann habe ich zeitgleich mit den anderen, die dann mit ihrem Zivi fertig waren, angefangen zu studieren. Und das war insofern für mich eine besondere Erfahrung, weil ich im Laufe meines Studiums gemerkt habe, dass ich gar keine behinderten Freunde habe. Und dass ich auch das bewusst weggeschoben habe. Hm. Ich habe irgendwie immer gedacht, naja, zum Thema Behinderung kannst du dich ja eh immer engagieren. Hm. Ne? Also du hast ja die Behinderung immer dabei. Ist ja nicht so, dass du jetzt explizit danach suchen musst oder so. Und ich wollte mich einfach selber auch beweisen. Ich wollte selber meine Grenzen kennenlernen. Hab dann Werbung studiert, habe in Werbeagenturen gearbeitet, beim Radio gearbeitet und fand das alles unglaublich spannend. Aber ich war immer der Einzige mit Behinderung. Und auch immer irgendwie der Erste.
Wie ging es dir dann dabei?
Das hat sich schräg angefühlt. Und dann, Und das ist jetzt vielleicht so die Wende in der Geschichte. Habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es jetzt an der Zeit in deiner Diplomarbeit, dich mit dem Thema nochmal auseinanderzusetzen. Mit dem Thema Behinderung. Und dann habe ich meine Diplomarbeit über die Darstellung von behinderten Menschen im deutschen Fernsehen geschrieben. Und habe ganz viel Fernsehen geguckt, das war ganz witzig, für mein Diplom Fernsehen gucken. Und habe dann aber analysiert, was ich da sah. Und während ich recherchierte und während ich Literatur las zu dem Thema, fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass all diese kleinen Beobachtungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, sowas wie, dass ich immer der Erste bin, dass ich immer der Einzige bin, sowas wie, dass behinderte Menschen in den Medien irgendwie komisch dargestellt werden und ich mich da nie repräsentiert gefühlt habe, das waren für mich unglaublich viele Aha-Momente. Und das war dann der Zeitpunkt ungefähr, da war ich so 27, wo ich gesagt habe, okay, du musst was an deinem Leben ändern. Du musst irgendwie versuchen, dich diesem Thema mehr zu widmen, ohne dass es jetzt was Therapeutisches haben muss. Ja, also es geht jetzt nicht darum, dass ich mehr über meine Behinderung wissen will. Es geht auch nicht darum, dass ich irgendein Problem in meinem Leben habe. Es geht einfach darum, dass ich scheinbar bewusst Menschen gar nicht kenne, die eine Behinderung haben und das nicht sein sollte.
Was hast du dann gemacht?
Ich habe dann angefangen, mich durch diese Beschäftigung mit der Literatur, mich mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe dann zunehmend Menschen mit Behinderungen kennengelernt, die inzwischen zu meinen besten Freunden zählen. Und habe von denen nochmal super viel gelernt über Akzeptanz. Über die Akzeptanz der eigenen Behinderung, auch des Zeigens von Schwäche und dass es vielleicht auch eine Stärke sein kann. Über die Fähigkeit der Anpassung, die viele behinderte Menschen ja haben, weil die Welt nun mal voller Barrieren ist, dass man die ganze Zeit kreativ Ideen finden, wie man trotzdem irgendwo mitmachen kann. Diese Begegnung mit anderen behinderten Menschen und der Austausch mit denen hat mich, glaube ich, stärker und reifer gemacht und würde ich jedem Menschen empfehlen. Allerdings, und das ist, glaube ich, wichtig, nochmal zu differenzieren, war es auch wichtig, dass ich von selber auf diese Erkenntnis komme. Also meine Eltern wollten auch immer, dass ich andere behinderte Freunde kennenlerne, schon seit ich Kind bin. Wenn Eltern etwas wollen, was du selber nicht verstehst oder nicht willst, das funktioniert nicht. Kinder wollen ja auch nicht, dass man ihnen sagt, guck mal, da drüben sind auch Kinder, geht mal spielen. Wenn die anderen Kinder nicht interessant sind für die Kinder, dann gehst du da halt nicht hin. Warum sollte ich? Warum sollte ich mit fremden Kindern spielen, wenn die ganz andere Interessen zu haben scheinen? Und genauso war das auch. Nur weil jemand eine Behinderung hat, reicht das doch nicht als Argumentation, jetzt irgendwie mit dem anzubahnen oder anzubandeln oder Freunde zu werden.
Ja.
Das heißt, es muss aus dir selbst kommen. Und das kann früher oder später sein, aber man kann es, glaube ich, nicht von außen herantragen. Und es ist oft auch nicht. Zumindest war es bei mir so, meine Eltern dachten, ich brauche jemanden, mit dem ich über Behinderung reden kann, über meine Behinderung. Aber darum ging es gar nicht. Es ging einfach eher darum, einfach von anderen zu lernen, wie sie mit ihrer Behinderung umgehen, ohne dass es zwangsläufig um mich gehen muss.
Nachdem Raoul von seiner Diplomarbeit gesprochen hat, habe ich mich gefragt, wie behinderte Menschen gerade in den Medien dargestellt werden. Wir haben letzte Folge erst darüber gesprochen, wie wichtig die Medien für die Bewusstseinsbildung sind und ich für meinen Teil kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal einen Menschen mit Behinderung im Film oder im Fernsehen gesehen habe. Deshalb habe ich Dr. Petra Fuchs um eine Antwort auf meine Frage gebeten. Petra ist Medizinhistorikerin und seit ihrer Kindheit gelähmt, weshalb sie im Rollstuhl sitzt. Als Wissenschaftlerin hat sie sich ihr ganzes Leben mit Disability Studies auseinandergesetzt und sieht die Präsenz von Menschen mit Behinderungen in den Medien gerade, genauso wie ich, nämlich fast gar nicht.
Also grundsätzlich muss man, glaube ich, erstmal festhalten, dass Menschen mit Behinderung in den Medien nach wie vor relativ selten vorkommen. Die Betonung liegt allerdings auf relativ. Also sie sind immer noch im Vergleich zu nicht behinderten Menschen unterrepräsentiert. Ich selber nehme aber auch einen Unterschied wahr, also eine Veränderung in die Richtung, dass Menschen mit Behinderungen doch jetzt ab und an bereits in Serien zum Beispiel auftauchen. Diese Entwicklung gibt es und es gibt auch nach meiner Wahrnehmung doch häufiger, vor allen Dingen auch Menschen mit dem sogenannten Down-Syndrom, die im Fernsehen zum Beispiel auftauchen oder gezeigt werden. Das ist so die eine Seite. Man kann aber, glaube ich, schon auch an diesem Beispiel nochmal feststellen, dass das alles Menschen mit Behinderungen sind, die auch visuell oder optisch noch einer bestimmten Norm sehr nahe kommen. Also einer bestimmten Norm oder Vorstellung von Ästhetik, Schönheit in Anführungsstrichen. Das ist vielleicht immer noch ein bisschen ambivalent. Die Medien haben einen wichtigen Auftrag oder sie tragen eigentlich eine große Verantwortung, wenn sie Menschen mit Behinderungen in den Medien darstellen oder in ihren Formaten eben darstellen. Weil je nach Art und Weise dieser Darstellung und Repräsentation hat das ja auch Wirkungen sozusagen auf den Zuschauer und die Zuschauerin. Und das Bild von Menschen mit Behinderungen kann sich dadurch zum Positiven hinwenden, also kann sich entsprechend verändern. Also das heißt, die Medien können einerseits dazu beitragen, dass Menschen mit Behinderungen und zwar mit allen möglichen Behinderungen sichtbarer werden, überhaupt in der Öffentlichkeit. Und auch viel mehr wahrgenommen werden.
Dass behinderte Menschen von mir und anderen immer noch sehr geringfügig wahrgenommen werden, hängt auch damit zusammen, dass ihr alltägliches Leben von dem nicht behinderter Menschen immer noch stark separiert wird. Behinderte Menschen werden im Alltag häufiger mit ihresgleichen von Menschen mit keiner Behinderung isoliert, zum Beispiel in Einrichtungen wie Werkstätten. Die Wissenschaft ist sich aber mittlerweile vielerorts einig, dass diese Form der Exklusion massiv unsozial ist. Das sieht auch Raoul so. Du kennst dich damit ja sehr aus. Wie nimmst du das wahr? Werden deiner Meinung nach Menschen mit Behinderungen immer noch sehr stark getrennt und isoliert von der Mehrheitsgesellschaft?
Ja, voll. Natürlich. Also behinderte Menschen leben viel zu häufig noch ihre Schulzeit in Förderschulen, wo ihnen dann nicht behinderte LehrerInnen sagen, was sie alles können und was sie alles nicht können, was vielleicht kompliziert ist wegen ihrer Behinderung und sie deswegen lieber Bürokaufmann oder Bürokauffrau werden sollten, ja, statt irgendwie den eigenen Träumen nachzugehen. Da findet extrem viel Diskriminierung statt. Also ich habe immer gesagt, ich will Astronaut werden oder Pilot oder, keine Ahnung, Polizist. Ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern vielleicht mich auch naiv das haben glauben lassen. Gesagt haben, ja, probier's aus. Ohne zu sagen, ja, aber wie stellst du dir das vor mit deiner Behinderung? Oder das geht doch nicht. Du weißt doch genau, dass, keine Ahnung, der OP-Tisch nicht auf deiner Höhe ist oder so. Ja, es geht super schnell, dass nicht behinderte Menschen behinderten Menschen sagen, warum bestimmte Dinge nicht gehen. Das Recht auf Niederlagen, das Recht auf Scheitern, wird behinderten Menschen sehr oft verwehrt, weil man Angst hat, es könnte schiefgehen. Aber wir alle, egal ob behindert oder nicht, wachsen ja an unseren Herausforderungen. Ob wir sie schaffen oder nicht, ist dann dahingestellt. Aber auch wenn wir sie nicht schaffen, haben wir ja was gelernt. Und diese Lernerfahrung wird behinderten Menschen oft genommen. Was nicht bedeutet, dass man sie, wenn sie scheitern, alleine lassen darf oder sollte. Sondern man muss sie dann natürlich begleiten und unterstützen bei der Verarbeitung dieser Niederlage, so wie man das vielleicht bei den eigenen Kindern auch machen würde.
Woran denkst du, liegt das, dass die Gesellschaft da so overprotective ist? Also ich meine, das ist ja fast ein bisschen übergriffig.
Ja, also da gibt es natürlich verschiedene Theorien. Eine Theorie, die ich persönlich eigentlich ziemlich schlüssig finde, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland man natürlich dafür sorgen wollte, dass sowas wie Euthanasie und das massenhafte Ermorden von auch behinderten Menschen nie wieder geschehen darf. Und man hat dann Ende der 40er, Anfang der 50er das sogenannte System der Wohlfahrt etabliert, wo der Staat letztendlich 4-5 Wohlfahrtsträger dafür bezahlt, dass sie sich dem Thema zum Beispiel Mensch mit Behinderung widmen. Und die haben dann Heime gebaut, Reha-Zentren gebaut, Schulen gebaut. Und das war sicherlich nach dem damaligen Stand der Sozialpädagogik auch eine gute Idee. Es war insofern eine gute Idee, dass man außerhalb der Kontrolle des Staates Institutionen geschaffen hat, die behinderte Menschen versorgen können, ja? Also, aber auch befähigen und ausbilden und so weiter. Und diese Einrichtungen, Lebenshilfe, Caritas, Diakonien und wie sie alle heißen, die haben sich aber in den letzten Jahrzehnten, also seit den 50er Jahren, insofern verselbstständigt, dass sie eigene Industrien geworden sind. Also es gibt dann Förderschulen, Behindertenheime, Behindertenwerkstätte, Behindertefahrdienste und das alles schön am Stadtrand, vielleicht sogar in so einer Mini-Stadt, also einer Stadt in der Stadt. Und es findet alles nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft statt. Parallel ist aber die Pädagogik und auch die Sozialwissenschaft weitergegangen. Man hat gemerkt, okay, die ursprüngliche Idee, Sonderzentren zu schaffen, um behinderte Menschen vielleicht die spezielle Unterstützung zu geben, die sie benötigen, führt auch wieder zur Selektion und zu Ausschlüssen. Man hat dann, hast du ja auch schon bestimmt gehört, Wörter wie Integration und Inklusion immer mehr gehört, weil einfach auf dem Stand der Sozialwissenschaft man gemerkt hat, dass Gesellschaften besser funktionieren und auch die Teilhabe von Minderheiten besser funktioniert, wenn sie in der Mitte der Gesellschaft leben und auch Ausbildung machen können und so weiter. Durch diese Verselbstständigung der Wohlfahrtsstrukturen allerdings findet das kaum statt. Das heißt, wenn du ein behindertes Kind bekommst, dann ist das ganze System von der Schulbehörde über das Ärztesystem darauf geeicht, den Eltern erstmal nahezulegen, dass eine Förderschule vielleicht das Beste für das Kind ist. Dann wird es damit argumentiert, dass da bessere Unterstützung ist, kleine Klassen, mehr Pädagogen und es könnte ja dann vielleicht auch von anderen behinderten Menschen lernen, ne? So ein bisschen wie ich ja vorhin erzählt habe, dass ich das auch eine wichtige Lernerfahrung für mich finde, mit anderen Menschen mit Behinderung in Kontakt zu sein. Und es wird dann ganz oft damit gerechtfertigt, dass man das Kind ja davor schützen möchte, dass es gemobbt wird in einer Regelschule oder dass es überfordert ist in einer Regelschule und dass es doch besser ist, wenn es unter ihresgleichen sei.
Mm, ja, also ich habe ja sozusagen die Schülerperspektive. Ich kann, also sowas hört man auch. Also das kann ich tatsächlich bestätigen, was du da sagst. Wo liegt jetzt deiner Meinung nach darin das Problem? Was siehst du da für ein Problem?
Das Problem ist nur, dass wir, man nennt es auch die Schonraumfalle, dass wir durch diese bewusste Schonung und diese bewusste Extraförderung vor allem aber die Mehrheitsgesellschaft davon entbinden, sich mit dem Thema Vielfalt, Inklusion, Behinderung, aber auch Migration auseinanderzusetzen. Weil dafür gibt es ja jetzt die Willkommensklassen, dafür gibt es ja jetzt die Behindertenschulen, die Förderschulen, und so weiter und so fort. Und je länger du in diesen exkludierenden Einrichtungen bist, und das beschreibt Schonraumfalle, desto größer wird dein Abstand zur Mehrheitsgesellschaft. Auch von der Leistungsfähigkeit, weil du wirst eigentlich kaum gefordert in diesen Strukturen.
Mhm.
Ja, du kannst dich nicht vergleichen mit nicht behinderten Menschen, ob du gut in Mathe bist oder nicht. Ja, mein Ehrgeiz war immer, so gut zu sein wie der Klassenbeste. Hat nie geklappt, aber es hat überhaupt nichts mit meiner Behinderung zu tun. Ja, und wenn aber alle in meinem Umfeld behindert gewesen wären und vielleicht sogar noch Menschen mit geistiger Behinderung in der Klasse gewesen wären, dann hätte ich vielleicht diesen Ehrgeiz nicht entwickelt. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir Klassen durchmischen, damit alle voneinander lernen. Auch meine nicht behinderten Klassenkameradinnen haben garantiert was von mir gelernt.
Weißt du was?
Weiß nicht was, aber ich wette, sie haben irgendwas gelernt. Schlechte Witze vielleicht.
Ich habe selbst sehr stark mich auch mit den Förderschulen auseinandergesetzt. Und dort stellen wir ja eigentlich fest, was Inklusion angeht, dass da extrem große Schwierigkeiten auftreten. Also im Schulsystem, im Bildungssystem, würde ich jetzt mal so generell sagen wollen. Die Inklusion, basierend auf der UN-Behindertenrechtskonvention, sieht vor, dass die Förderschulen letzten Endes aufgehoben werden oder geschlossen werden. Irgendwann, es gibt da keine zeitliche Vorgabe, aber das ist sozusagen das Ziel, das ins Auge gefasst wird. Weil, so sagt die UN-Behindertenrechtskonvention in ihrem Artikel 24, alle Kinder sollen zusammen zur Schule gehen, sollen eine Schulform besuchen, sollen eben die Regelschule besuchen. Das ist das Ziel sozusagen. Ich denke, dass diese Idee, alle Kinder in der Regelschule zu unterrichten, grundsätzlich zu realisieren ist. Das zeigen zum Teil auch Beispiele aus anderen Ländern. Und dass auch alle davon profitieren, sowohl behinderte Kinder als auch nicht behinderte Kinder, wenn wir jetzt mal mit diesen Kategorien arbeiten wollen. Es braucht natürlich auch die entsprechenden Voraussetzungen und zum Teil sehe ich die auch als nicht erfüllt tatsächlich an. Also vor allen Dingen fangen wir gleich mal mit dem Schlimmsten an. Es braucht Geld, also es braucht eine Finanzierung. Das heißt, man kann das nicht haben, Inklusion sozusagen zum Nulltarif und das schon überhaupt nicht im Schulsystem und im Bildungssystem. Da steckt natürlich jetzt gerade in unserer augenblicklichen Situation nochmal eine größere Herausforderung, weil ja jetzt eben auch sehr viel Geld für andere Dinge verwendet werden muss, das ist schon klar. Und der Bedarf eben im deutschen Schulsystem an Erneuerung sozusagen, und zwar nicht nur auf der baulichen Ebene, sehr, sehr groß ist. Wenn wir sagen, die Förderschulen sollen aufgelöst werden und in die Regelschulen sozusagen, in den Regelschulen aufgehen, dann heißt das natürlich nicht, wie es manchmal so verstanden wird, dass die, ich sag mal, Angebote, die die jetzigen Förderschulen für ihre jeweiligen Kinder bereithalten, dass die verloren gehen. Das geht auf gar keinen Fall, sondern ganz im Gegenteil. Diese Ausstattung sozusagen, die dort jetzt vorhanden ist, die braucht es natürlich dann auch in den Regelschulen, um eben die Kinder mit den entsprechenden Behinderungen auch adäquat fördern zu können. Aber man kann natürlich auch daran entlang überlegen, ob nicht gute Ausstattung eben auch allen zugutekommen kann, also auch den sogenannten nicht behinderten Kindern. Und da fällt mir ein Beispiel ein. Ich habe nämlich einen Bericht selbst einmal gesehen, das ist noch gar nicht so lange her, über eine Schule für Gehörlose in Berlin. Ich war sehr angetan davon, wie dort die Ausstattung gewesen ist. Also die hatten alles, was man an auch technischem Equipment brauchen kann. Das hatten diese Kinder dort in ihren Schulräumen. Jeder Schulraum war mit einem Whiteboard natürlich ausgestattet, aber eben auch mit einem großen Computerbildschirm und so weiter und so weiter. Und es war ein wirklich exquisiter Unterricht, der dort auch gemacht werden konnte. Und da ist mir der Gedanke sofort in den Kopf gekommen, dass das natürlich auch nicht behinderten Kindern zugutekommen würde, hätten sie diese wunderbare Ausstattung in ihren Schulen, was ja leider meistens eben nicht der Fall ist.
Wie Petra bereits erwähnt hat, soll es nach der UN-Behindertenrechtskonvention derartige Förderschulen gar nicht mehr geben. Ich hatte von dieser Konvention davor, to be honest, noch nie was gehört und habe Petra deshalb mal darum gebeten zu erklären, was diese Konvention ist.
Die UN-Behindertenrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, so heißt die Langfassung, wurde ja bereits 2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. International ist die UN-Behindertenrechtskonvention 2008 in Kraft getreten. Inzwischen sind das, ich glaube, um die 160 Staaten, die ratifiziert haben. Die Bundesrepublik Deutschland hat 2009 ratifiziert und das bedeutet, dass die UN-BRK geltendes Recht in Deutschland ist und man kann festhalten, dass die Konvention letzten Endes zu einem Paradigmenwechsel geführt hat. Das heißt, dass bis dahin herrschende Denken oder vorherrschende Denken über Behinderung und über Menschen mit Behinderung hat sich grundlegend gewandelt. Das ist eigentlich quasi fast auf den Kopf gestellt worden. Denn bis dahin herrschte sozusagen ein Verständnis von Behinderung vor, das sehr stark medizinisch geprägt war und vor allen Dingen Menschen mit Behinderungen als defizitär, also als mangelhaft gesehen hat. Da fehlt etwas, das ist ein Mangel, das ist ein individueller Mangel vor allen Dingen. Also man hat Behinderung so verstanden als individuelles Problem sozusagen derjenigen, die davon betroffen sind. Und durch den menschenrechtlichen Ansatz der UN-Behindertenrechtskonvention hat sich diese Wahrnehmung eben tatsächlich geändert. Es geht halt um die Veränderung des Denkens über Behinderung, die noch stattfinden muss. weil wir haben nicht flächendeckend unter allen Mitgliedern unserer Gesellschaft eben dieses veränderte Denken tatsächlich schon realisiert. Ne? Also das heißt, da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun, um Bewusstsein tatsächlich zu verändern. Egal, um welche Rechte wir uns da bemühen, ob es um Mobilität geht, ob es um Arbeit geht, ein sehr, sehr wichtiger Bereich, oder Wohnen oder was auch immer. Wenn es an einem entsprechenden Bewusstsein mangelt, dass in diesen Bereichen Dinge so verändert werden sollen und müssen, wie es die UN-Behindertenrechtskonvention vorgibt, wenn dieses Bewusstsein nicht ausgebildet ist, dann passiert auch nichts tatsächlich. Ja? Davon ist aus meiner Sicht eben alles andere abhängig. Davon ist es abhängig, ob Veränderungen wirklich stattfinden. Es geht also jetzt darum, dass die Betroffenen sozusagen nicht mehr als Bittsteller und Bittstellerinnen auftreten, sondern sie haben Menschenrechte. Und das bedeutet, dass der Staat verpflichtet ist, diese Rechte eben auch tatsächlich zu achten, zu gewährleisten und zu schützen.
Deutschland hat sich verpflichtet, Inklusion in allen Lebensbereichen umzusetzen. Alle Lebensbereiche bedeutet zum Beispiel Bildung, Mobilität, Repräsentation in den Medien, Wohnen, Arbeit und so weiter. Das steht aber erstmal auf dem Papier. Deutschland hat auch Kinderrechte unterschrieben, Deutschland hat auch Frauenrechte unterschrieben und trotzdem gibt es ja Diskriminierung von Kindern und Frauen immer noch in Deutschland. Man kann ja ein Staat, ein Land auch nur sehr schwer bestrafen. Also du kannst ja nicht Deutschland ins Gefängnis stecken oder Deutschland sagen, ja, ihr müsst jetzt, keine Ahnung, 100 Millionen zahlen. An wen denn? Also das ist also schwer, ein Land dafür zu belangen, dass Menschenrechte nicht eingehalten werden. Außer du packst sie bei ihrer Ehre. Und Deutschland ist ja ein Land, das weltweit versucht, so eine Art Moralpolizei zu sein. Das heißt, es steht einem Land wie Deutschland nicht gut, wenn bestimmte Menschenrechte verletzt werden. Weil dann kannst du Menschen wieder ausnehmen, nicht den Moralapostel spielen. Du kannst da außen nicht sagen, ja, wir sind die Guten, wenn du selber gar nicht gut bist. Und deswegen versucht ein Land wie Deutschland, Frankreich natürlich auch und die Vereinigten Staaten von Amerika, jeder und jedes Land in seinem oder ihrem Bereich, im eigenen Ermessensspielraum, was sie für richtig halten und was nicht, versuchten dann letztendlich diese unterzeichneten Menschenrechte auf ihre nationalen Gesetzestexte und Gesetze anzuwenden. Und in Deutschland ist es dann so, es gibt dann Bundesgesetz, dann gibt es Landesgesetze und dann gibt es wieder Kommunen und Verwaltungen und Bezirke und so. Und das muss quasi wie so ein Wasserfall von oben einmal nach unten durchrieseln. Und das in allen Bereichen. Ja? Und nehmen wir mal das Beispiel Mobilität. Ich bin 1980 geboren. Und ich kann mich noch erinnern, dass kein einziger Bus in Berlin eine Rampe hatte. Kein einziger. Und inzwischen haben alle Busse in Berlin eine Rampe. Das Ganze hat jetzt 40 Jahre gedauert. Kann man sagen, ja, okay, ist so mittelgeil. Ja. Aber seit 2022, also seit Anfang dieses Jahres, sind alle Städte und Gemeinden eigentlich dazu verpflichtet, den ÖPNV barrierefrei zu haben. Weil wir vor 12 Jahren, also 2008, die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben haben. Das heißt, wir müssen uns daran halten. Und in Berlin läuft es jetzt darauf hinaus, dass es wahrscheinlich erst 2030 sein wird, dass alle Straßenbahnen, alle U-Bahnen, alle S-Bahnen und alle Busse barrierefrei sind. Und auch nur, weil es letztendlich in der UN-Behindertenrechtskonvention einmal festgelegt wurde, dass jedes Land, das es unterschrieben hat, das einfach machen muss. Aber Papier, Gesetzespapier vor allem, ist besonders geduldig.
Ja, ich glaube, das bekommen AktivistInnen immer sehr hart zu spüren. Also ich kann das für mich sagen, aber ich denke mal, du wahrscheinlich auch als Aktivist, dass man natürlich so vieles tut und so vieles auf den Weg bringt und sich engagiert, damit sich was verändert. Und dann passiert es aber, wenn überhaupt, so kleinschrittig und langsam. Kalle hat es auch so in der vorletzten Folge so inkrementell genannt, dass unser ganzes politisches System so unfassbar schleppend von sich geht. Und es wird natürlich dann in akuten Krisen zum Verhängnis, wie wir es jetzt auch sehen. Aber wie gehst du denn als Aktivist damit um? Und wie zerbrichst du auch nicht daran, dass alles nicht so schnell geschieht, wie wir es uns wünschen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist auch eine Frage, die ich mit vielen anderen Aktivistinnen in meinem Podcast, wie kann ich was bewegen, immer wieder erörtere und auch bespreche, weil diese Erfahrung machen ja alle Aktivistinnen, dass sie das Gefühl haben, es passiert viel zu wenig, viel zu langsam. Ich glaube, es ist wichtig, auf zwei Sachen zu achten. Nämlich einmal, dass man selber nicht daran kaputt geht. Also, dass man selber an die eigene mentale Gesundheit denkt und dann auch vielleicht mal einfach mal alles ausmacht und alles zumacht und versucht, wieder Spaß im Leben zu haben und mit Freunden irgendwie mal zu grillen oder zu chillen, ja. Oder mal auf eine Party zu gehen, einfach um wieder Kraft zu tanken, in Urlaub zu fahren oder einfach mal auszuschalten. Und das andere ist, sich kleine Ziele stecken. Also Ziele, die erreichbar sind. Das Problem vieler Aktivistinnen ist nämlich, oder das heißt Problem, die Herausforderung vieler Aktivistinnen ist nämlich, dass sie, wie soll ich sagen, also was ist denn ihr Lohn? Ne? Ihr Lohn ist ja, dass sie die Welt retten wollen. Aber die Weltrettung ist etwas, das werden wir nicht schaffen alleine. Und auch nicht zu zweit. Und was ist denn die Weltrettung? Und da versteht wahrscheinlich jeder auch was anderes. Hm. Ja. Wenn du aber zum Beispiel Lobbyist bei Daimler bist, dann ist dein Lohn dein Gehaltskonto, dein Gehaltscheck. Dann guckst du halt aufs Konto, ah cool, ich habe wieder 100.000 verdient, geil, läuft bei mir. Und das...
Ja, das haben wir nicht.
Das hat ja ein Aktivist so nicht. Hm. Das heißt, wir müssen uns andere Ziele stecken,
ja,
die erreichbar sind. Also vielleicht schaffen wir es, ein Bündnis zu bauen aus Leuten, denen wir vertrauen, die wir cool finden, und schaffen wir es, eine kleine Maßnahme in unserer Straße, in unserem Bezirk, an unserer Schule zu verändern. Und dass wir uns immer wieder kleine Momente schaffen, wo wir uns selbstwirksam fühlen. Wo wir fühlen, dass wir was bewegen konnten, dass wir etwas erreichen konnten. Wenn wir die ganze Zeit das Gefühl haben, es bringt ja sowieso nichts, dann, und es zeigt auch die Wissenschaft in dem Bereich, dann hört man auf. Die Leute bleiben nicht lange dabei. Du brauchst immer kleine Erfolgserlebnisse. Und seien sie noch so klein. Wenn du eine kleine Spendenparty veranstaltest und da kommen irgendwie 1.000 Euro zusammen, dann ist das schon ein Erfolg, weil du eine Spendenparty geschmissen hast. Und diese 1.000 Euro, die du vielleicht gesammelt hast, waren dann ein kleiner Schritt in Richtung Klimarettung.
Ja, es muss ja auch nichts Materielles sein. Es kann ja zum Beispiel auch, also es kann ja auch sein, dass man irgendwie anfängt, man sagt, man fängt an mit Gendern, damit sich die Leute im persönlichen Umfeld damit auseinandersetzen und dann gegebenenfalls auch damit anfangen. Oder man setzt sich ein gegen die Stigmatisierung im Klassenzimmer und sagt, ey, also ich möchte nicht, dass du jemanden, dass du Behinderung als Schimpfwort benutzt. Aber apropos, das wäre ja dann Ableismus, würde man das nennen. Willst du uns vielleicht mal Ableismus erklären?
Ableismus ist ja ins Deutsche oft schwierig übersetzt. Es wird vereinfacht übersetzt mit Behindertenfeindlichkeit. Aber ich verstehe unter dem Wort Behindertenfeindlichkeit dann eher dann doch einen aktiven Akt. Ja, also ich bin feindlich einer Person gegenüber, ich haue sie, ich lasse sie irgendwo nicht rein, was auch immer. Das ist eine aktive Handlung. Aber Ableismus meint auch, dass es sowas wie strukturelle Diskriminierung gibt. Also zum Beispiel, dass behinderte Menschen bis vor kurzem, wenn sie eine geistige Behinderung hatten und einen Vormund besaßen, nicht wählen durften. Das ist völlige, willkürliche, entschiedene, gesetzliche Regelung, die strukturell diskriminiert. Oder dass behinderte Menschen bei der Deutschen Bahn vorher anrufen müssen, um den Rollstuhlplatz zu reservieren, anstatt einfach spontan reisen zu können, wie alle anderen ohne Behinderung auch. Auch das ist strukturelle Diskriminierung, weil die Deutsche Bahn einfach zu wenig Rollstuhlplätze hat.
Ja, das ist absurd, das habe ich schon öfters gehört.
Oder weil die Mobilitätshilfe, die du am Bahnhof brauchst, einfach nicht in ausreichender Menge vorhanden ist. Deswegen musst du dich immer vorher anmelden und fühlst dich wie so ein Bettler. Selbst wenn du eine Bahncard 100 erster Klasse hättest, müsstest du dich vorher anmelden. Und das ist Diskriminierung. Ohne dass das jemand mit Absicht gemacht hat, aber sie ist strukturell letztendlich bedingt, weil der Schienenverkehr nicht barrierefrei ist. Diese Diskriminierung gibt es natürlich auch in anderen Bereichen. Ja, es gibt ja auch Sexismus oder Rassismus und genauso gibt es eben Ableismus. Und der kann aktiv ausgeführt werden, der Rassismus oder der Sexismus. Oder aber er ist strukturell bedingt. Zum Beispiel, dass man davon ausgeht, dass Frauen keine naturwissenschaftlichen Berufe machen. und man sich dann am Ende wundert, warum in Vorstandsetagen von Unternehmen nur Männer sitzen. Und ich glaube, dass es wichtig ist anzuerkennen, wenn wir mal das Beispiel Schule nehmen, dass es aber auch Gemeinsamkeiten gibt der Diskriminierung, die, wenn wir eine Diskriminierung beseitigen, auch die Diskriminierung von vielen anderen marginalisierten Gruppen beseitigen würde oder verbessern würde.
Hast du da ein Beispiel?
Am Beispiel Schule, finde ich, kann man das ganz gut festmachen. Ich weiß nicht, wann du zuletzt einen Klassenraum von innen gesehen hast.
Vor 2 Wochen.
Bei mir ist es schon eine Weile her. Und wenn ich heute mir LehrerInnen ansehe oder anhöre, wenn sie sagen, ja, ich habe 32 Kinder in der Klasse, dann wundere ich mich schon, warum wir uns dann fragen, warum Inklusion nicht funktioniert. Als ich zur Schule gegangen bin, da waren wir 22 Kinder. Hm. Und wir hatten 2 LehrerInnen.
Ja, jetzt.
Und heutzutage ist die Lehrerin alleine mit 32 Kindern.
Ja, das war bei uns tatsächlich auch so. Also wir waren immer 32, 33 SchülerInnen. Und naja, das halt bis zur Oberstufe, ne? Weil jetzt in der Oberstufe sind ja die Klassen aufgelöst. Aber es war immer total crazy. Ich habe mir auch damals immer gedacht, ja, da kann ja gar nicht, wenn die Aufmerksamkeit von einem Lehrer oder einer Lehrerin ausgeht, kann ja gar nicht gleichmäßig auf die Schüler verteilt werden. Also es wird ja dann immer SchülerInnen geben, deren Meinungen oder deren Anliegen stärker berücksichtigt werden, weil es eine Person einfach nicht schafft, sich um diese ganze Gruppe zu kümmern.
Das würden wir jetzt kleine Klassen und mehr Pädagogen für alle Kinder haben, egal ob behindert oder nicht, egal ob mit Migrationshintergrund oder nicht, dann würden alle Kinder davon profitieren. Und auch Kinder, die vielleicht nicht Muttersprache Deutsch haben, profitieren natürlich von kleinen Klassen und mehr Pädagogen. Genauso wie behinderte Kinder davon profitieren, wenn ihnen mal eine Lehrkraft unterstützend zur Hand gehen kann, weil sie Zeit hat.
Ja.
Das heißt, manchmal gibt es dann auch so Schnittmengen, die natürlich an uns allen dabei helfen, diskriminierungsfreier zum Beispiel die Schule zu besuchen. Und deswegen ist es so wichtig, immer genau zu gucken, gibt es Allianzen, die man zum Beispiel schmieden kann gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, um auch zu sagen, okay Leute, wenn ihr dieses Problem wirklich ernsthaft löst, dann sind diese und jene Diskriminierung auf einen Schlag auch besser geworden.
Ja, wir haben ja auch letzte Folge in diesem Podcast die Schnittmengen von Klassismus und Rassismus betrachtet und wie wir diese beiden Diskriminierungsformen bekämpfen können. Das Hauptthema dieses Podcasts ist ja soziale Ungerechtigkeit. Wie nimmst du denn gerade den Umgang mit Menschen mit Behinderungen wahr auf dem Arbeitsmarkt zum Beispiel? Es ist ja so, das sehen wir aus Studienergebnissen und aus Statistiken, dass Menschen mit Behinderungen wirklich schlecht bezahlt werden. Nimmst du das auch so wahr?
Ja, behinderte Menschen werden sehr oft sehr, sehr schlecht bezahlt. Wenn sie zum Beispiel in Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten oder in sogenannten Behindertenwerkstätten, da verdienen sie und sind damit die einzige Gruppe in Deutschland, neben Menschen, die in Gefängnissen arbeiten müssen, also Gefangene, die ja auch arbeiten, verdienen sie weniger als den Mindestlohn. Und diese zwei Gruppen sind die einzigen Menschen in Deutschland, die bei denen es erlaubt ist, ihnen weniger als den Mindestlohn zu bezahlen. Und das, obwohl sie 8 Stunden am Tag arbeiten. Und es gibt unglaublich viele Firmen, die davon profitieren. Startups, Kosmetikprodukthersteller, Kaffeeröstereien, Bonbonmanufakturen und so weiter. Die ganzen Weihnachtsmärkte sind voll mit Produkten, die von behinderten Menschen produziert wurden. Und die KäuferInnen wissen nicht, was für unwürdige Arbeitsbedingungen die Menschen mit Behinderungen dort haben. Und das ist ein riesiges Problem, das wir unbedingt auch politisch lösen müssen, dass behinderte Menschen mindestens Mindestlohn verdienen sollten oder mehr.
Das ist natürlich eine ganz klare Form der Ungleichheit und da gibt es ja auch schon gerade auch aus den Reihen der Behindertenbewegung in Deutschland entsprechende Forderungen, dass das geändert werden muss und dass das im Grunde ein Skandal ist. Das hat aber eben auch mit der Konstruktion dieser Arbeitsplätze in den Werkstätten eben zu tun, denn die Beschäftigten dort, oder ich glaube, der Fachbegriff ist eigentlich die Mitarbeitenden dort, werden nicht als Arbeitnehmer definiert, sondern die üben lediglich einen arbeitnehmerähnlichen Beruf aus. Ja? Und über diese Definition entsteht diese Situation, dass es so eine Art andere Konstruktion von Erwerbsbeschäftigung gibt. Die Werkstätten haben unabhängig von der Behindertenrechtskonvention den Auftrag, laut Sozialgesetzbuch ihre Leute in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu bringen. Sie kommen aber diesem Auftrag schon seit ewigen Zeiten nicht nach. Also es sind weniger als 1% der Werkstattbeschäftigten tatsächlich, die eine Anstellung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bekommen. 1%.
Wow, Leute, ich war wirklich schockiert, als ich das gehört habe. Und ich finde, dieser Punkt ist so total exemplarisch dafür, wie wir immer noch weit weg von Inklusion sind. Manche bezeichnen den Zustand einer inklusiven Gesellschaft auch als Wunschdenken, als utopische Vorstellung, nach dem Motto, Inklusion ist heute nicht real und wird es auch niemals sein, kann es auch niemals sein, weil zu aufwendig, zu progressiv, zu teuer, obwohl der Mehrwert einer inklusiven Gesellschaft, wie Raoul und Petra es verdeutlicht haben, ja enorm sein kann. Aber naja, man muss es ja auch wirklich wollen, vor allem in der Politik. Und ironischerweise fällt aber genau dort oft der Satz, Inklusion sei utopisch.
Ich trinke gerade eine Eisglatte, muss ich kurz einwerfen. Und der Eiswürfel ist geschmolzen, jetzt habe ich oben so eine Wasserschicht. Oh. Das ist eklig.
Ja,
und ich habe gerade keinen Löffel hier.
Schmeckt dann immer nach gar nichts.
Genau, schmeckt immer nach gar nichts, sorry. ich bin da inzwischen zwiegespalten. Ich würde da gucken, wer sagt diesen Satz. Wenn Leute diesen Satz sagen, PolitikerInnen sagen diesen Satz sehr häufig, weil sie damit ausdrücken wollen, dass es sowieso nicht erreichbar ist und deswegen wir gar nicht als Anfang brauchen, weil das Ziel ist ja eine Utopie und Utopien sind ja nie erreichbar, dann wäre ich selbst dagegen, Inklusion als Utopie zu bezeichnen. Wenn Utopie aber sagt, Inklusion ist der Stern, wo wir hinwollen, ja, Inklusion ist das, was wir erreichen wollen. Und es gibt uns eine Orientierung, in welche Richtung wir marschieren müssen. Dann kann diese Utopie natürlich auch inspirieren und begeistern. Ja, genauso wie wir auch alle davon träumen, ist auch eine Utopie, CO2-neutral zu leben. Ja, oder wie wir alle davon träumen, den Mars zu bevölkern. Oder zumindest einer, Elon Musk. Ja. Also, das ist ja auch eine Utopie. Kann man auch sagen, ja, ist ja unrealistisch, warum tust du das?
Ja, ich hoffe, das bleibt auch eine Utopie.
Aber wenn es dich inspiriert und begeistert, aus diesem Grund etwas zu tun, dann sind Utopien sinnvoll. Wenn Utopien allerdings sagen, das schaffen wir ja eh nicht, dann sind sie brandgefährlich.
Ja, das ist ja, dieses Wort Utopie ist ja inzwischen eigentlich so belegt im Sinne von, das wird niemals erreicht werden. Also es ist eigentlich mehr nur ein schöner Traum. Ne? In diesem Sinne würde ich sagen, nein, Inklusion ist auf gar keinen Fall eine Utopie. Also das heißt andersherum ausgedrückt, ich bin ganz sicher, dass Inklusion sich realisieren lässt und dass sie auch in Teilen bereits realisiert ist. Inklusion ist aber tatsächlich ein sehr herausforderndes Unternehmen. Es ist ein großes Emanzipationsprojekt und es ist ein großes auch Demokratisierungsprojekt, das eben auch an diejenigen, die sozusagen in einer inklusiven Gesellschaft leben und leben wollen, sehr herausfordert. Denn alle sind zu jedem Zeitpunkt immer gefragt, aktiv mitzugestalten, ja, in allen Bereichen. Und das ist vielleicht auch etwas, was man nicht immer leisten kann, ne? Und was vielleicht auch nicht alle leisten können oder wollen. Und insofern denke ich, es ist wichtig, weiterhin an diesem Projekt eben zu arbeiten.
Raoul, du kennst dich ja wirklich damit aus und setzt dich auch im Aktivismus immer damit auseinander. Deswegen mal einfach die Frage, bei so einem großen Projekt wie Inklusion, wie inkluden wir immer mehr und mehr Leute? Was denkst du, muss jetzt passieren?
Ja, da gibt es natürlich viele Ansätze und Theorien, um mich jetzt vielleicht mal auf zwei zu konzentrieren.
Was ist dein Favorite?
Ja, also mein Favorite wäre jetzt zu sagen, wir müssen behinderte Menschen mehr zuhören. Und wir müssen sie auch mehr beteiligen und dann auch ernst nehmen. Es reicht nicht, einfach nur passiv zuzuhören. Es reicht nicht, dann sie hier und da mal pseudomäßig zu beteiligen, sondern es muss dann auch wirklich umgesetzt werden, das, was dann da erarbeitet wurde. Und es steht und fällt halt immer damit, und das stelle ich halt als Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit fest, dass wir zum Beispiel die Privatwirtschaft, nicht verpflichten, barrierefrei zu sein. Das heißt, die Deutsche Bahn, weil sie ein halber Staatskonzern ist, die muss ein bisschen barrierefrei sein, Flixtrain aber nicht. Weil Flixtrain ist ein privates Unternehmen. Und wenn wir die Privatwirtschaft nicht genauso verpflichten, wie wir die staatlichen oder halbstaatlichen Unternehmen verpflichten, dann wird das nichts. Weil wir 90% unseres Lebens in Einrichtungen verbringen, die privatwirtschaftlich betrieben werden. Hm. Ja, und wenn ich kein barrierefreies Taxi bestellen kann, dann funktioniert das auch mit der Mobilität nicht. Wenn das Kino nicht barrierefrei ist, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, warum wir kaum behinderte SchauspielerInnen haben. Viele Schulen, Schauspielschulen, Kunsthochschulen sind nicht barrierefrei, weil sie es nicht müssen, weil sie oft privat sind. Also wir müssen also Privatwirtschaft verpflichten, barrierefrei zu sein. Und der zweite Aspekt, den ich sehr wichtig finde, ist Kultur. Wir müssen an einen Punkt kommen, gesellschaftlich, wo wir behinderte Menschen genauso die Bühnen und die Räume des Lernens, aber auch der Verwirklichung zur Verfügung stellen, wie wir es nicht behinderten Menschen auch tun. Das bedeutet, dass, nehmen wir mal wieder das Beispiel mit der Lehrerin, ja, die Lehrerin, die normalerweise immer gesagt hätte, ja, ich würde ja behinderte Kinder unterrichten, aber dafür bin ich nicht ausgebildet, deswegen mache ich es nicht. Das ist ein Satz, den ich sehr häufig höre, ja, dass wir die Lehrerin damit nicht mehr durchkommen lassen dürfen. Sondern wir müssen sagen, okay, wenn du jetzt ein behindertes Kind in der Klasse hast, dann ist es deine verdammte Verantwortung, dich diesem Thema zu stellen und dann dich fortzubilden. Und der Staat kann versuchen, diese dafür Strukturen zu schaffen, dass die Fortbildung bezahlt wird, dass es Zeit für die Fortbildung gibt und so weiter und so fort. Und die muss er dann auch natürlich liefern. Aber es darf nicht mehr sein, dass wir aus Komfortgründen oder aus Geschmacksgründen oder Lustgründen sagen, nee, du bist behindert, damit will ich mich jetzt nicht auseinandersetzen, deswegen darfst du nicht dabei sein.
An der Stelle, was willst du den Zuhörenden vielleicht noch mitgeben, wie sie sich mit Inklusion auseinandersetzen können? Hast du da irgendeinen Tipp, irgendeine Empfehlung?
Hört euch natürlich meinen Podcast an. Wie kann ich was bewegen? Ganz bescheiden. Bisschen Eigenwerbung. Und da empfehle ich ganz besonders die Folge mit Achim Mittenmeier. Beziehungsweise in dem Buch. Gibt es auch kostenlos als Hörbuch bei Spotify. Ein Kapitel von und mit Ori Mittenmeier. Und Ori Mittenmeier ist eine Person of Color, mit Behinderung lebend und war sehr lange in einem prekären Beschäftigungsverhältnis bei einem sogenannten Essenslieferanten mit Fahrrädern. Und er hat einen Betriebsrat gegründet in dieser Firma gegen den Willen der Geschäftsführung. Weil sie es nicht akzeptiert haben, dass der Arbeitgeber ihnen den Weihnachtsgehalt nicht bezahlt hat. Und haben dann dagegen quasi protestiert und haben erfolgreich einen Betriebsrat gegründet und erfolgreich die Geschäftsführung dazu gebracht, die Löhne endlich zu bezahlen. Und Ori Mittenmeier sagt, du musst nicht alleine kämpfen. Wenn du dich nicht traust, irgendwo für dein Recht einzustehen, such dir Verbündete und geh zusammen hin. Aber je länger du grübelst, ob du es tust oder nicht, desto mehr Gründe wirst du finden, es nicht zu tun. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Rat. Wenn du einen Missstand identifiziert hast, der dich wirklich kolossal nervt und der dich hart diskriminiert und von dem du dich wirklich betroffen fühlst, dann tu was dagegen.
Danke für deinen Besuch, Raul. Was machst du heute noch?
Ich werde mich jetzt wieder an meinen Laptop setzen und meine Mails bearbeiten.
Ach, nimmt das bei dir auch immer so einen großen Teil deines Aktivistinnen-Daseins ein?
Ja, dann merkt man, wenn Fernsehteams bei uns anfragen, ob sie bei uns filmen können, wie wir aktivistisch arbeiten, dann sage ich immer, du musst euch enttäuschen, weil da sitzen nur Menschen an Laptops. so wie überall anders auch. Was machst du denn noch?
Ja, es ist so schönes Wetter heute. Ich überlege, ob ich rausgehe die ganze Zeit. Aber ich glaube, das habe ich schon letzte Folge gesagt. Mal schauen. Vielleicht hole ich mir ein schönes Eis oder so. Und genieß die Sommerferien, die heute leider schon wieder zur Hälfte vorbei sind.
Ja, sehr gut. Na, dann gönn dir.
Bis bald, Raoul. Man sieht sich.
Auf bald. Tschüss.
Unter den 17 Sustainable Development Goals, falls ihr euch an sie erinnert, gibt es auch das Ziel der Inklusion. Dieses zu erreichen in der Mobilität, auf dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt und in der Schule ist natürlich eine große Aufgabe, aber kann ja auch schon mal damit beginnen, behinderten Menschen einfach mal den Mindestlohn zu zahlen. Wie immer wollte ich aber auch für diese Folge eine junge Betroffenenperspektive mit einbinden, die uns wohl noch viel besser als ich schildern kann, was jetzt für Inklusion nötig ist. Alma kommt aus Berlin und ist Schülerin und ich habe sie mal gefragt, wie mit Inklusion in ihrer Schule umgegangen wird.
Eine Schule ist generell sehr tolerant oder sagt wenigstens, dass sie sehr tolerant ist. Deshalb war es für mich extrem schockierend, als ich wegen meiner Behinderung Fahrstuhlzugang brauchte und meine Schule den ganzen Prozess für mich einfach verschlimmert hat. Mindestens einmal die Woche habe ich versucht, jemanden zu erinnern, dass ich wirklich Fahrstuhlzugang brauchte. Aber nach 2 Monaten, in denen ich wirklich häufig Leute erinnert habe und herausfinden wollte, warum mir ständig gesagt wird, nächste Woche bekommst du es, auch wenn da nichts passiert ist, wurde mir gesagt, dass der offizielle Prozess, mir einen Schlüssel für den Fahrstuhl zu geben, noch gar nicht begonnen hatte. Ich war in meinem 13. Jahr an dieser Schule und war auch ein aktives Mitglied und Teil der Schülerleitung. Und dann fühlt man sich natürlich sehr isoliert. Meine Schule hat viel Wert auf Inklusion gesetzt, aber als es um Menschen mit Behinderung ging, war es anscheinend nicht so. Ich bekam nach 3 Monaten und einem sehr strengen Schreiben meiner Physiotherapeutin dann doch Zugang zum Fahrstuhl. Leider war das nicht ausreichend, weil mein Spind in der Schule ist im 6. Stock, aber der Fahrstuhl in der Schule geht nur bis zum 5. Stock. Mir wurde dann auch gesagt, man kann da wirklich nichts mehr machen. Ich muss damit leben oder einfach meinen Spind nicht benutzen. Dann fühlt man sich natürlich voll ignoriert.
Wir werden auch in der Politik sehr oft ausgegrenzt. Und unsere Stimmen werden oft von Aktivisten, die gar keine Behinderung haben und nichts über das Thema wissen, verdrängt. Ich kann wegen meiner Behinderung nicht für meine Rechte protestieren gehen. Das kann ich einfach nicht. Und viele andere Menschen mit Behinderung können es auch nicht. Es muss also einen Weg geben, dass unser Recht auf Inklusion nicht ignoriert wird oder dass wir irgendwie in der Politik eine Stimme bekommen.
Leute, es ist einfach so wichtig, dass wir uns alle, auch die nicht behinderten Menschen, mit dem Thema Inklusion auseinandersetzen, in Zeiten, in denen unsere Gesellschaft immer noch so exklusiv ausgestaltet ist. Deshalb hört mal rein in Raouls Podcast »Wie kann ich was bewegen?« auf allen Streaming-Plattformen und folgt ihm auf Social Media. Wow, was eine Folge. Die nächste erwartet euch wieder in 2 Wochen. Bis dahin, enjoy the sun und bis bald. Soziales Deutschland ist eine Produktion von mir, Johnny Mater. Ich hätte sie jedoch nicht ohne die Hilfe, die Ratschläge und die Impulse von ganz vielen anderen Menschen createn können. Dankaussagen gehen deshalb an Moritz Metz, Charlotte Köhler, Paul Gebler, Zara Alexa Schweimler, Christine Nofke, Marlene Lehne, Ute Engelmann, Daniel Schorb. Für diese Folge gehen ganz viele Umarmungen an Laura Melina Berling, Raoul Krauthausen, Dr. Friedrich Albrecht, Dr. Petra Fuchs, Alma Boy.